Und ich habe einfach, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich habe einfach schon diese Marktphasen-FOMO gerade, weil jetzt sind die Zinsen voll. Ja, jetzt sind die ja wieder ein bisschen runter. Du merkst, dass die Käufer aus den Löchern kommen. Du merkst aber noch gerade auch bei Häusern, du kannst echt richtig gute Deals jetzt machen.
Ja.
Und ich denke mir, was man jetzt mitnimmt, weil so viele Leute auch nicht finanzierbar dann waren und die größeren, ne? Also ich rede jetzt von großen Paketen auch und so, wo du merkst, das tröpfelt jetzt langsam runter, kommt irgendwie alles auf den Markt, ne? Dass eine Vonovia, LEG und Co. Liquidität erstmal aufbauen müssen und eigentlich immer noch im Verkauf sind und du selber kannst jetzt günstig einkaufen, während Zinsen schon wieder ein bisschen runtergekommen sind, löst schon in mir aus, was man jetzt mitnimmt, ist schon geil, weil ich weiß nicht, ob das in einem Jahr oder in zwei noch geht.
Ist so, bin ich völlig bei dir. Also bei mir auch ganz verrückt. Ich versuche jetzt all diese Deals zu closen, noch im Oktober jetzt. Mhm. Die Finanzierungen sind gesichert, aber ich habe die Finanzierung alle nicht unterschrieben, weil ich mit meinem Banker gemeinsam gerade zocke, dass vielleicht bei der nächsten Zinsentscheidung nochmal ein Häppchen runtergeht und wir uns dann nochmal entspannter Richtung 3,5 oder drunter bewegen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Über 200 Wohnungen in seinem Leben schon gekauft, besser bekannt als der Budenzauberer, zumindest in den Kreisen der Immocation Community. Basti, wir haben eine unglaublich lange Reise hinter uns. Es ist große Zeit, dringend Zeit für ein Basti-Update. Hallo Basti.
Hallo Marco. Ja, ich hoffe, wir haben auch noch eine tolle lange Reise vor uns, ne?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal wahrscheinlich ähnlich eingeleitet. Wir haben uns kennengelernt, als es eine Immocation-Facebook-Gruppe relativ neu gab und wir hatten ein paar kleine Wohnungen gekauft und dann war da so ein Typ, der hatte 40 Wohnungen. Ich dachte, das muss irgendwie ein Halbgott sein. Wie kann ein privater Mensch 40 Wohnungen kaufen? Und so kamen wir dann ins Gespräch und tatsächlich hast du eine schon sehr spannende Reise hinter dir, hast am Fließband Wohnungen gekauft, hast vor allem immer sehr, sehr gut eingekauft. Weil du, glaube ich, einfach im Umgang mit Menschen so herausragend gut talentiert bist, so viel Feingefühl hast, dass du am Ende sehr viele Dinge hinkriegst, ob das mit Mietern ist, aber vor allem auch mit Ankauf, mit Verkäufern. Und wir machen das große Update. Wir gucken gleich, wo stehen deine Cashflows, dein Portfolio in Summe. Wir reden über den Markt, wir reden über deinen ersten Flip-Deal reden wir über Verwaltung, ja, und den Stress, den man möglicherweise hat, was muss man als Unternehmer selbst tun? Du hast 70 Wohnungen im Ankauf, das wollen wir verstehen, weil das macht überhaupt keinen Sinn, weil eigentlich sagst du ja immer, du konsolidierst und machst weniger.
Auch dieses Jahr wieder, mein Lieber, ja.
Genau, du hast eine Ehegattenschaukel gemacht, keine Sorge, ist jugendfrei der Inhalt, aber das wollen wir auch kurz erzählen. Genau, los geht's. Basti, bist du ein freier Mensch?
Ja, in meiner Welt schon. Das ist ja mal eine Frage des Blickwinkels, mein Lieber.
Ja. Was definiert Freiheit für dich?
Freiheit definiert für mich, dass ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann, ohne mir Sorgen zu machen, ob der Kühlschrank voll ist und ob ich den noch irgendwie füllen muss. Und Freiheit definiere ich, dass ich niemanden für mein Geld in den Hintern kriechen muss, um das mal sehr pragmatisch zu sagen.
Wie viel Zeit arbeitest du, wie viel Zeit verbringst du privat?
Also wir hatten ja eben vor dem Interview schon drüber gesprochen, vor dem Podcast, mach das ähnlich wie du. Also ich würde sagen, ich habe in meiner Welt, in meiner Betrachtungsweise einen Teilzeitjob. Wo aber wahrscheinlich andere Leute mit einer anderen Ansicht sagen, das ist schon fast ein Fulltime-Job. Das Thema ist halt, es vermischt ja, ne? Also wie definiert man das jetzt, wenn wir einen Podcast machen? Ist das jetzt Arbeit oder haben wir beide eigentlich wirklich Spaß daran, uns zu unterhalten und die Zeit vergeht im Flug und machen coolen Content und so, ne? Also klar, ist jetzt nicht geil, wenn ich nach Essen fahren muss und da eine Wohnung übernehmen muss, die aussieht wie Kraut und Rüben, weil jetzt weiß ich nicht, der Hausverwalter oder der Anwalt oder sonst wer nicht geschissen bekommt, aber es ist schwer zu definieren, was ist jetzt wirklich Arbeitszeit und was nicht. Ne? Also war gestern Abend zu Gast beim Rotary Club eingeladen in Leverkusen. Ist das jetzt Arbeit oder ist das Spaß? Ne? Also die Grenzen sind so vermischt, dass es für mich unheimlich schwer ist zu sagen. Ich glaube aber, und das ist jetzt wieder eine abgedroschene Floskel, wenn man was aus Leidenschaft macht, ne, dann macht man sein Hobby ja im Prinzip zum Beruf und dann kann man vielleicht gar nicht mehr so gut definieren, was Arbeit ist. wenn man es rational runterbricht, habe ich vielleicht einen ganz normalen Halbtagsjob. Nee, überhaupt gar keinen normalen Halbtagsjob, aber in meiner Definitionswelt einen Halbtagsjob.
Sind die Tage sehr ähnlich, die du hast?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also es ähnelt sich natürlich, weil sich alles immer um das Thema Immobilien dreht, klar, logisch. Allerdings kommen ja auch immer ganz viele verrückte neue Sachen dazu, neue Herausforderungen. Also das ist ja dieses Thema Unternehmertum einfach, dass man sagt, okay, jetzt ist hier ein Thema, wo sich andere Leute, weiß ich nicht, 3 Wochen dran abarbeiten und ich muss das irgendwie zwischen dem Brötchen und der Morgentoilette lösen, so nach dem Motto, damit es vorangeht. Man gewöhnt sich natürlich einen gewissen Pragmatismus an und auch eine gewisse Handlungsfähigkeit, Handlungsschnelligkeit, Dinge zu lösen, auch wenn sie dann vielleicht nicht immer direkt 100% sind, aber Hauptsache man hat erstmal einen Ansatz, ne? Also man stößt eine Aktion an, um überhaupt da mal das auf den richtigen Weg zu kriegen.
Wie sieht denn dann, wenn wir eine Woche nehmen, und wie sieht dann ein Tag da drin aus, also erstmal ein Wochentag, du wachst auf, guckst du gleich als erstes aufs Handy?
Ja, ich bin leider so. Ich versuche mir das abzugewöhnen, aber ich mache das immer.
Und da würdest du, sagen wir mal, da kommt jetzt eine Nachricht, Problem in einer Wohnung XY, dann machst du sofort eine Aktion?
Nee, dann nicht. Also erstmal gucke ich mir alles an. Das ist mal so 20 Minuten morgens im Bett. Die gebe ich mir. Und dann kommt erstmal Thema Family und Kram, ne? Parat machen. Also ich könnte niemals irgendwelche Aktionen starten, wenn ich nicht geduscht habe. Ich muss duschen, damit ich klarkomme. Ja, das ist so ein Ritual. Bei mir beginnt der Tag, der Arbeitstag, wenn ich geduscht habe. Und wenn ich jetzt direkt nach dem Aufwachen im Bett liegend da eine Aktion starten würde, wüsste ich, das ist nicht klar. Ne? Ja. Muss mir da mal kurz Gedanken drüber machen und dann geht's auch los. Muss aber fairerweise sagen, man kriegt es ja auch ein Stück weit wegdelegiert, ne? Also ich würde mir wünschen, ich könnte es so wie Markus Befort, kann ich aber nicht. Deshalb bleibt immer noch viel bei mir hängen. Ich bin trotzdem, glaube ich, mittlerweile auf einem guten Weg, Sachen ein Stück weit so wegzudelegieren, dass sie mir nicht mehr permanent auf den Keks gehen.
Ja, ja. Okay, also quasi Kinder sind ja irgendwie aus dem Haus, dann hast du geduscht, dann setzt du dich hin und dann guckst du dir erstmal an, was offene Vorgänge per E-Mail, genau, per WhatsApp dich erreicht haben.
Genau.
Welche davon sind nervig? Oder wie viel Prozent davon sind nervig für dich?
Also das, was mich am meisten nervt, ist das, was ich für Geld abdelegiert habe und dann trotzdem nicht funktioniert. Das macht mich rasend.
Würde mir jetzt spontan Hausverwaltung als Thema einfallen?
Weiß nicht, ob das ja, gemeint zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ja. Also da passieren teilweise Sachen. Wir sind da auf einem guten Weg mit der Hausverwaltung immer noch. Das hat mich aber auch alles viel Geld gekostet, auch immer noch, muss man fairerweise sagen. In-house das zu machen, hat man eben auch kurz drüber gesprochen, weiß ich nicht, ob das für mich eine Lösung ist, weil so Mitarbeiter, ich glaube, ich bin schwer führbar und ich habe auch für mich erkannt, dass ich nicht gut führen kann, zumindest nicht Menschen, die meine Angestellten sind, weil ich glaube, dass ich die, wenn ich böse auf die bin, sehr ungerecht behandeln würde.
Ja, was Spannendes, weil ich weiß, dass du Menschen sehr, sehr gut führen kannst, denen es zum Beispiel schlecht geht, die kannst du in kurzer Zeit wieder rausholen aus ihrem Tief.
Ne? Ja, die sind ja nicht meine Angestellten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich da böse formuliert, so ist natürlich jetzt krass, ich überspitze ein bisschen, dann damit es auch ankommt. Ich weiß nicht, ob ich da so eine Art Sklaventreiber-Mentalität hätte im Angestelltenverhältnis. Vielleicht bin ich aber auch, ganz ehrlich, zu feige, es zu versuchen. Weil ich vielleicht auch die Sorge habe, dass ich Menschen dann mit meiner Art, also so wie ich sie vielleicht auch aufrappeln kann, kann ich sie im negativen Sinne vielleicht auch ganz schnell umhauen.
Ja.
Weil ich sie emotional dann erdrücke mit dem, was ich von ihm möchte und keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja.
Ich komme mit dem Dienstleister-Thema relativ gut klar. Trotzdem gehen mir viele Sachen auf den Senkel. Teilweise kann ich es aber nachvollziehen, weil jemand, der weiß ich nicht, angestellt ist bei einer Hausverwaltung, das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, also der jetzt nicht 14 Jahre im Immo-Game drin ist, so wie wir es sind, ne? Also mit unternehmerisches Immo-Game, nenne ich es mal. Der kann vielleicht nicht so aus Erfahrungswerten schöpfen, wie wir das tun. Und ich glaube auch, dass ganz viel mit, ja, pragmatischen Ansätzen zu tun hat, die vielleicht auch teilweise Grauzone sind. Ne? Also es gibt dann immer auf der einen Seite einen rechtlich sauberen Weg über einen Anwalt und Räumungsklage und bla. Und ich bin dann halt so, ich rufe die Mieter an und dann versuche ich dann mit der Tochter auf eine Wellenlänge zu kommen. Und komischerweise funktioniert das dann auch manchmal. Manchmal halt auch nicht.
Hm. Das, ja gut, was heißt Grauzone nicht? Ich glaube sogar, es ist der bessere Weg, mit den Leuten zu sprechen und Lösungen herbeizuführen, wie Anwaltspraxis.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist halt, also Grauzone ist vielleicht der falsche Begriff, es ist halt, viele Sachen sind außerhalb des Standardprotokolls, sag ich mal, ne?
Ja. Ja, also ich wollte so ein bisschen herleiten, wo kommen die Themen her? Also erstmal, du hast wie viele Wohnungen jetzt im Bestand, die du?
Ja, aktuell 180.
180, aus denen werden wir gleich sehen, was da Cashflow und so rauskommt. Zu Zahlen kommen wir noch. Aber die sind vermietet. Was würdest du sagen, wie viel davon sind schwierig vermietet? Also wo du das Gefühl hast, da...
Also ich habe zwei massive Bauchschmerzprojekte.
Also zwei einzelne Mietverhältnisse von 180?
Nee, Häuser. Ein Haus und eine Straße.
Eine Straße, okay.
Ja, also die Burggrafenstraße ist dir ja bestens bekannt.
Ah, ja, die macht Freude, ja.
Ich bin da aber, und dann ist es noch ein Haus hier in Leverkusen mit einer Gastro unten drin und das ist alles schwierig. Also würde ich so auch in der Form nicht mehr machen. Mir so einen großen Teil Gewerbe und dann so einen großen Teil Gastronomie anlachen in einem Mischverhältnis. Also ich glaube, dass Gewerbeimmobilien sehr gut funktionieren, bin ich mir relativ sicher, obwohl ich da wenig Erfahrungswerte habe. Ich glaube, dass so Mischimmobilien schwierig sind. Ne? Ist jetzt klar, was anderes, wenn da unten eine Physiotherapiepraxis drin ist, aber gerade so mit Gastro, Café, keine Ahnung. Ne? Dann hatten wir hier diese Pandemie-Thematik und so und die Leute kommen schwierig auf die Füße, die haben totalen Stress mit Personal und so weiter und so fort.
Dann hast du Mietausfälle.
Ja.
Ja. Also genau. 20% der Mietverhältnisse verursachen 80% des Aufwands wahrscheinlich.
Ja, bei mir ist, so würde ich eher sagen, 10 und 90. Mhm. Wobei ich für mich jetzt ganz klar die Entscheidung getroffen habe, dass ich Immobilien, die mir so auf den Keks gehen, nicht mal mehr 10 Jahre lang halten werde. Mhm. Also Thema Burggrafenstraße sind wir gerade dran. Soll diese Woche noch eine Entscheidung kommen seitens des Käufers, ob die mir das komplette Paket abnehmen. Ja. Und dann bin ich da raus. Warte halt 5 Jahre ab, weil Martin Richter hat mir irgendwann mal gesagt, wenn man 5 Jahre die Immobilien hält, dann kann man mehr als 3 danach verkaufen, weil man dann nicht in die Gewerblichkeit rutscht, ne? Weil man dem Finanzamt gegenüber argumentieren kann, dass man ja nicht Immobilienhandel betreibt, sondern einfach die Schmerzen wegverkauft.
Ja. Okay, das sind wie viele Wohnungen?
Das sind 12 Wohnungen.
12 Wohnungen. Und wenn du die jetzt verkauft kriegst, dann gehst du da mit Verlust raus? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee. Nein.
Wann hast du die gekauft?
Ja, vor 5-6 Jahren.
Ja, okay.
Also, ich müsste mal zusammenrechnen mit Mietausfall, was ich da reingeschickt habe, die Verwaltung, wo ich auch glaube, dass die mich verarschen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das steht gerade auf dem Prüfstand. Also monetär verarschen.
Ja.
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn man am Ende den ganz großen Strich drunter zieht und sagt, okay, jeden Cent, den ich wirklich reingesteckt habe und man verrechnet das jetzt mit dem Verkaufspreis, dann ist es, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin und mich gerade mache, vielleicht noch eine schwarze Null. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen kann, hey, da sind 200.000 Verkaufserlös und irgendeine Zahl jetzt, ne? Und das ist jetzt das, was ich da an super Deal gemacht habe, ne?
Okay, also man kann ja, wenn man jetzt mal eine Skala über die Lagen zieht, es gibt A-Lagen bis D-Lagen, egal wie, ne? Dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo die Lage so schlecht wird und damit ist jetzt nicht eine Stadt gemeint und vor allem im Ruhrgebiet in NRW hast du ja alle Lagen auf einem Fleck eigentlich, da kommt ja dann wirklich die Mikrolage an, aber jetzt kennen wir beide die gerade genannte Straße ja auch. Da ist ja wirklich richtig hart, also was einfach passiert in den Mietverhältnissen. Da kommt man irgendwann, wenn man quasi, klar, man macht mehr Rendite und kann günstiger einkaufen, je schlechter man die Lage wählt. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo man entweder dafür gemacht ist, sowas zu managen, kennen wir ja beide auch Leute, die das tun, aber oder es kommt ein Punkt, wo der Stress so groß wird und wenn man dann nicht alles selber macht und noch Dienstleister beauftragt, so die Streuverluste so groß werden, dass das eigentlich keinen Sinn mehr macht.
Ja, also muss fairerweise eins sagen, ich habe das unterschätzt. Hm. Ich habe anhand dieser Liegenschaft lernen müssen, dass es Themen sind, die sind so krass, dass ich mir nicht zutraue, die langfristig zu lösen.
Mach mal ein Beispiel.
Naja, du hast halt immer wieder Müll. Ne? Also du kannst 28.000 Mal da eine Sonderleerung machen, du kannst 10.000 Mal, du musst den Keller eigentlich zubetonieren und den Dachboden. Hm. Sonst müllt da alles zu. Und die Leute, die da wohnen, die gehen halt so brutal scheiße mit fremden Eigentum, Vermögenswerten um, weil es sie einfach null interessiert. Das ist halt krass, ne? Also da ist natürlich auch ein Kriminalitätsthema. Da war letztens wieder Razzia. Dann haben sie da wieder geklaute Fahrräder gefunden. Und also ich traue mir mit meiner eigenen Manpower, und das ist ein Eigenständnis, das muss man halt einfach so sehen, nicht zu, das langfristig so in den Griff zu kriegen, dass ich damit happy bin. Der zweite Punkt, was du gerade sagtest, ja, der Schmerz ist dann größer, die Rendite ist besser. Ich sehe das ja immer bildlich für mich, also 10-20% und ich habe da über 20% Rendite. Das Problem ist, diese Rendite ist halt auf dem Papier.
Ja.
Und der Weg vom Papier ins Portemonnaie, der ist richtig eklig. Und teilweise kommt es da auch einfach nicht an. Das muss man so sehen. Ne?
Ja.
Ja. Du hast da, also einfaches Beispiel, da war die Toilette kaputt, da lief in einer Wohnung 3 Monate am Stück die Toilette. Die haben irgendwie 6.500 Euro Nebenkostennachzahlung gehabt. Bis du das Geld bekommst vom Amt, von der Stadt, musst du es erstmal vorfinanzieren. Das musst du dir erstmal leisten können. Ja? Und der Prozess, denen das zu erklären, warum das so war, ja, und also da sitzt dann jemand im Jobcenter und sagt, wie kann das denn sein, dass da 3 Monate Toilette läuft? Wo ich dann auch da sitze und sage, es ist eine sehr berechtigte Frage, vielleicht können Sie es mir erklären, weil ich kannte so einen Fall vorher auch nicht. Warum lief die Toilette? Weil die Kinder Spielzeug, also die haben den Kasten abgerissen, die Drückerplatte, und haben Spielzeug und Gabeln und Scherben waren da drin, was der Installateur da alles rausgeholt hat, ist völlig absurd.
Hm.
Ja. Ist jetzt ein extrem, extrem Beispiel, muss man fairerweise sagen.
Aber ja, ja.
Ich habe halt einfach für mich beschlossen, dass diese Immobilien, selbst wenn die 10-Jahresfrist noch nicht rum ist, mich nicht weiter auf meinem Weg begleiten, weil ich glaube, wenn ich dieses Outsourcing mache, und das mache ich ja, habe ich ja schon länger für mich entschieden, dass ich einfach sage, was ist worst performing 20% im Bestand, also nach 10 Jahren? Und wenn es dazugehört, dann geht es. Und wenn es nicht dazugehört, dann mache ich halt eine Ehegattenschaukel oder weiß ich nicht, verkauf's an die Firma oder behalt's selber oder verkauf's an die Kinder oder so. Und dieser Weg hat mich im Prinzip dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, es gibt vielleicht sogar Immobilien, die überleben die 10-Jahresfrist nicht.
Ja.
Da muss man sich einfach eingestehen, dass man einen Fehlkauf gemacht hat. Dieses Haus hier in Leverkusen, einer meiner besten Kumpels sagt immer liebevoll, das war ein Ego-Shooter.
Mhm.
Ne? Du wolltest dieses Haus in dieser Straße zu einer Zeit, ja, wo ich vielleicht auch einen kleinen Überflieger hatte, ne? Wo ich mir dachte, so, ja, boah, das Haus muss es jetzt auch noch sein, ne? Dann kannst du rumlaufen und allen erzählen, dass das dein Haus ist, obwohl ich ja gar nicht rumlaufe und allen erzähle, dass das mein Haus ist. Das ist ja auch völlig schizophren. Ja, und Burggrafenstraße war auch damals in unserer Zeit, weiß nicht, wollte ich vielleicht auch zu viel, zu schnell, noch geilerer Deal, ne? Da muss man halt einfach dann auch eingestehen, dass man vielleicht mal einen Fehlkauf tätigt, was aber ja auf die Summe von über 200 Einheiten oder was ich jetzt da gedreht habe insgesamt, ja, lass uns jetzt da wieder über 20 Einheiten reden, ne? Also wir sind dann auch wieder irgendwie bei 10%, vielleicht bei 15%, die dann nicht klappen, und das muss man sich unternehmerisch eingestehen, dann korrigiert man das halt und dann ist es in meiner Welt mittlerweile auch okay. Früher wäre das für mich eine Niederlage gewesen, ne? Dann hätte ich das mit meinem Ego nicht hinbekommen, aber ich werde ja mit den Jahren Gott sei Dank auch ein bisschen ruhiger und ja, dann klappt das besser.
Also das muss sich jeder, vor allem wenn man schnell wächst mit den Immobilien, du hast ja auch dann wirklich immer sehr schnell Bestand auf, wir haben ja zusammen auch sehr schnell Bestand aufgebaut. Mittlerweile haben wir die Immobilien quasi übernommen, zusammen mit Bodo und Martin, wo auch Immobilien oder Wohnungen in der besagten Straße drin sind, wir zur selben Erkenntnis gekommen sind, da macht es wirklich keinen Sinn, obwohl die, also weiß ich nicht, 12%, 13%, 14%, 15% Mietrendite vom Start weg, genau gleiche Erkenntnis und auch sagen, okay, nee, hat halt keinen Sinn gemacht. Ich glaube, 2 haben wir auch schon verkauft. Und
ja, 2 oder 3 habt ihr, glaube ich, schon weg.
Ja.
Beim Rest helfe ich euch jetzt. Ich habe da einen guten Kontakt.
Ja, sehr gut. Und die, jetzt lass nochmal, damit wir ein bisschen was rausziehen können, also das ist, glaube ich, kann man sich vorstellen, wie extrem das ist. Jetzt hast du ja schon noch einige Einheiten im Bestand, die sind, da sind auf jeden Fall Mieter vom Amt drin, aber das sind jetzt keine Problemhäuser oder Problemstraßen oder Kriminalität oder so. Das Konzept Mieter vom Amt, das ist für dich ein gutes.
Ja, also man muss ja fairerweise sagen, ich vermiete ja, also Mieter vom Amt, da stellen sich jetzt viele Leute irgendwie, keine Ahnung, irgendein Name, Herbert den Vollalki vor oder was, ne, der sein Leben nicht im Griff hat. Ich habe ja ganz viele Mieter und Mieterinnen vom Amt, das sind alte Leute, die haben teilweise irgendwie Krieg oder Nachkriegszeit noch mitgemacht und viele von denen haben mal eine sehr kleine Rente. Und die müssen teilweise aufstocken. Also das sind gar keine Menschen, die im Leben nicht gescheitert sind, sondern es sind einfach Menschen, die wenig Altersvorsorge betrieben haben. Und die wohnen jetzt halt bei mir in Apartments. Oder ich arbeite ja auch mit karitativen Unternehmen zusammen, die sich um körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen kümmern, in jeder Altersklasse. Und die wohnen ja auch bei mir. Ne? Ich habe ja mehrere Autisten zum Beispiel bei mir wohnen. Ganz am Ende trägt das auch der Staat. Das ist natürlich was anderes als Jobcenter, aber es ist auch Sozialgesetzbuch, nur halt auf einem anderen Weg. Ne?
Ja.
Also nicht, dass die Zuhörer oder Zuschauer meinen, dass das wäre immer so das typische Bild vom Taugenichts-Arbeitslosen. Da sind auch ganz viele Schicksale dabei. Ne? Ich habe ganz viele Omis bei mir wohnen, die in der Betreuung sind, in einer gerichtlich bestellten Betreuung, weil ich da mit einer Mutter und einer Tochter sehr eng zusammenarbeite, die das machen. Die sind halt dement. Also die sind alt und die wohnen halt in so einer kleinen Wohnung, die muss barrierearm sein und die müssen halt betreut werden, weil sie sonst vom Supermarkt, wenn sie alleine einkaufen gehen, nicht nach Hause finden oder die Herdplatte anlassen oder also so ganz banale Dinge. Ne? Dieses Thema demografischer Wandel und wir werden immer älter, da gibt's ja am Ende nur zwei Exit-Strategien. Die eine ist, du fällst um oder die andere ist, du wirst irgendwann mal dement werden. Und diese Menschen entwickeln sich ja im Prinzip immer, ich weiß das von meiner Oma, also du, das ist ja verrückt, du bist Kind, dann durchlebst du dein ganzes Leben, dann bist du irgendwann alt und wenn du dement wirst, wirst du eigentlich wieder Kind. So von den Verhaltensweisen. Und da gibt's ja super tolle Konzepte, dass man sagt, hey, wir machen eine WG mit drei so alten Herrschaften oder Damen und dadurch, dass die in dieser WG zusammenleben und eine Betreuung haben, stumpfen die halt nicht so schnell ab im Kopf. Weil das Krasseste für die alten Leute ist, wenn die alleine in der Bude hocken, dann ist der geistige Verfall deutlich stärker spürbar, als wenn die in Interaktion sind. Ne? Also nur mal das am Rande. Oder Ukrainer, ich habe ganze Häuser an Ukrainer vermietet.
Ne? Ja. Du hast schon Großteil des Bestandes, wird am Ende quasi, die Miete kommt nicht vom Mieter, sondern vom Amt?
Unterschiedlich. Ja, was heißt ein Großteil des Bestandes? Boah, weiß ich
aber
nicht.
Aber nennenswert.
Also, ja, ist auf jeden Fall eins meiner Konzepte, was gut funktioniert.
Und ist das, also lass mal kurz mieten in Essen, Wuppertal und so weiter. Was ist die Mietentwicklung in Essen? Ich sagte, warum ich erstmal frage und dann will ich natürlich raus auf, okay, was kriegt man jetzt vom Amt? Aber unser Gefühl ist, wir haben ja den Bestand, den du bestens kennst, in NRW, mittlerweile ja eben zusammen mit Bodo und Martin, haben wir noch zwei oder drei weitere Häuser in NRW gekauft mit Bodo und Martin damals. Ne? Und wir haben in Brandenburg einige Häuser. Die Mietentwicklung in Brandenburg war deutlich straffer, ist mein Eindruck. Hast du das Gefühl, die Mieten sind in den letzten ein, zwei, drei Jahren in Essen und Wuppertal hochgegangen?
Ja, voll.
Was würdest du sagen, ist jetzt eine Miete in Essen?
Also ich weiß, dass ich, wann habe ich denn in Essen angefangen? Lass mich nicht lügen, vor 5, 6 Jahren, glaube ich. Da waren wir so bei 5, 6 Euro. Und wenn man es jetzt clever macht, da gehört natürlich ein bisschen Geschick zu und der richtige Kontakt. Ne? Also wenn du so Erstsemester Ärzte und so ein Thema relativ nah an der Uni dran, dann bist du auch relativ schnell über 10. Okay. Jetzt muss man fairerweise sagen, ich mache sehr, sehr gerne mittlerweile Rent-to-Rent, also Sondervermietungsmodell Light nenne ich das ja liebevoll. Ja. Ich vermiete an jemanden und der vermietet unter an Dritte.
Ja.
Also du vermietest ans Krankenhaus und das Krankenhaus vermietet unter zum Beispiel, weil Krankenhausbetten komplett belegt sind. Ne? Also wir haben ja Intensivauslastung, die höher ist als während der Pandemie, glaube ich, aktuell, keine Ahnung. Und es gibt ja ganz viele Leute, die haben Menschen Verwandte, Bekannte, Freunde, Familie im Krankenhaus liegen über einen längeren Zeitraum. Und jetzt ist es eine Spezialklinik und die kommen von weiter weg zum Beispiel. Die können da nicht mehr schlafen. Und dann gibt es beispielsweise das Konzept, dass man sagt, hey, man bietet für diese Leute in der Nähe des Krankenhauses halt Zimmer an. Mhm. Und sowas klappt zum Beispiel super.
Okay. Sondervermietung?
Sprechen wir, ja, ich nenne es halt Sondervermietung Light, weil ich im Prinzip ist ja nicht sehr, also ich habe nicht mehr administrativen Aufwand, weil ich es einfach dann dem Krankenhaus zur Verfügung stellen würde oder weiß ich nicht, dem, keine Ahnung, Großkonzern, mittelständischen Unternehmen, der Stadt, was auch immer zur Verfügung stelle, die mieten es an. Oder teilweise auch Leute aus der Community, die mieten es dann an und machen dann ihren Business Case da.
Ja.
Und da okay, kriegst du halt 10, 12 Euro in Essen mittlerweile.
Ja, 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 genau. Lass uns mal miteinander vergleichen. Also du hast jetzt, sagen wir mal, 10 Euro auf den Quadratmeter, wir haben eine 50 Quadratmeter Wohnung, dann kriegst du 500 Euro Miete, wenn du in die normale Vermietung gehst. Mhm. Wenn du jetzt übers Amt vermieten würdest, kommst drauf an, wie viele Leute da drin wohnen, ne?
Ja, da gibt es eine KDU, genau. Also eine Person sind um die 360.
Okay, 50 Quadratmeter, je nach Konstellation.
Ja, zwei, drei Personen. Also was gerade super geht, ist natürlich, wenn Leute aus der Ukraine kommen, dann kommen oftmals Frauen mit ihren Kindern, weil die Männer müssen ja Wehrdienst leisten, müssen das Land verteidigen. Mhm. Und dann hast du ganz oft die Konstellation in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, dass die mit zwei Kindern kommen, dann hast du drei Personen und das rechnet sich sehr gut.
Genau, also wo du 500 Euro für die Wohnung so hättest, würdest du auf dem Weg 700, 800, 900 Euro, je nachdem wie viele Personen.
Je nachdem, genau.
Ja, so, jetzt könntest du alternativ noch Sondervermietung Light machen. Du könntest also einen, du machst das im kleinen, also mit kleinen Dienstleistern oder lokal irgendwie.
Die ja, genau.
Dich möblieren.
Genau.
Die möblieren die für dich und dann wird die befristet vermietet?
Ja, die vermieten die über einen längeren Zeitraum an eine Firma, aber mit Tagessätzen. Mhm. Also da kommen irgendwelche Handwerker, was weiß ich, irgendwelche Leute, die länger als ein halbes Jahr hier zu tun haben. Ne? Also es ist keine Kurzzeitvermietung, keine gewerbliche.
Ja.
Und die zahlen halt Tagessätze, ne? Also im Durchschnitt 25 Euro pro Tag.
Ja.
Hab jetzt eine kleine Wohnung in Langenfeld beispielsweise, paar 30 Quadratmeter. Die haben jetzt erstmal bis Ende des Jahres gesagt. So, da hast du 25 Euro pro Person, da sind zwei Personen drin. A 30 Tage, ne? Sind 1500 Euro. Warm. In einer Wohnung, wo ich normalerweise warm, also wenn es normal, ganz normal am Markt vermietest, kriegst du warm 500, 600. Wenn du es im Sondervermietungsmodell light machst, irgendwie mit den Omis und Opis, was ich gerade gesagt habe, kriegst du so 700, 800 und in dem Case kriegst du halt
1,5. Ja, stark. Ja.
Das ist aber auch Sonderfall. Ne? Ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, mein ganzes Portfolio bestücke ich mit diesen Menschen. Also ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, da einfach mal klarzustellen, dass eine gesunde Durchmischung gut ist. Ne? Also ich würde niemals alles vom Amt machen. Ich würde niemals nur diesen Case, wie gerade beschrieben, machen. Würde mich auch nicht nur auf ältere Leute stürzen oder nur jüngere. Ne? Also ich wäre jetzt auch nicht der Typ, der sagt, ich mache jetzt nur Studenten oder sowas, sondern ich glaube, diese komplette Durchmischung im Bestand, die macht es ein Stück weit aus, dass du über die Diversifizierung halt einfach auch einen geringeren Mietausfall generierst. Allerdings auch eine relativ hohe Sicherheit und vor allen Dingen ein Stück weit natürlich auch deutlich besseres Income. Ne? Also ich habe das mal gegenübergestellt, 30 Wohnungen waren das, glaube ich, oder 35 Wohnungen habe ich gegenübergestellt, normale Vermietung und Sondervermietung Light in jeder Form. Hm. Das sind 6.000 Euro mehr Cashflow im Monat. Hm. Nur bei diesen Wohnungen. Also
aber nicht so viel mehr Arbeit für dich, wenn du Light sagst.
Nee, deutlich weniger Arbeit. Das ist ja das Schöne, weil wenn ich an Firmen vermiete, im Prinzip, die rufen halt nicht an, wenn der Wasserhahn tropft. Ne? Mhm. Also ich habe eine Firma vermietet, die machen sehr viel so mit Produktion und so einem Kram. Die haben ihr, also in der Produktion haben die ihren eigenen Wartungsservice. Mhm. Und wenn denen der Durchlauferhitzer explodiert oder was auch immer, dann reden die mit mir da gar nicht drüber.
Ja, stark.
Da fährt einfach jemand zum Baumarkt, holt einen neuen und schraubt den dran.
Ja. Ja.
Ne, auch Thema Mieterhöhung zum Beispiel, ne, das ist alles einvernehmlich. Da wird jetzt nicht diskutiert mit irgendwelchen Grenzen oder sonst irgendwas. Ne. Ich habe mich mit einem Typen unterhalten, der ist Prokurist von der Firma. Den hatte ich letztes Jahr angerufen und habe gesagt, ey, wir müssen außerhalb der 20%, wir müssen mehr machen. Dann sagt der Herr Kopp, ganz ehrlich, Sie sind der Letzte, der hier jetzt angerufen hat. Ich habe schon viel länger auf Ihren Anruf gehört. Und alle unsere Zulieferer, alle haben die Preise massiv erhöht wegen diesen ganzen Engpässen aktuell. Und ich wunderte mich schon, warum Sie sich nicht melden. Hm. Ist doch völlig normal, dass wir in der Wohnung da auch jetzt mehr als 20% erhöhen müssen. Ja. Und das ist sehr angenehm.
Ja. Ja, ja, absolut. Also wir haben ja auch schon sehr früh eine unserer Wohnungen in Ludwigsburg über eine Art quasi Sondervermietung an eine Firma vermietet, die das zimmerweise untervermietet. Wir haben jetzt, weißt du, eine große Partnerschaft mit Wunderflats angefangen, wo ich selber überrascht war, wie viele Leute bei Wunderflats arbeiten, wie stark dieses Startup gefundet ist, wie groß dieses Thema wird. Da geht es auch um befristete, möblierte Vermietung für ein paar Monate. Und kriegst du auch mit, wie angenehm am Ende das ist. Also wenn ein Expat von einer großen Firma sagt, ich muss jetzt aber in München recht zentral wohnen und brauche das für 6 Monate, der guckt nicht aufs Geld. Da geht es um Verfügbarkeit. Nee, nee. Und das ist dann sehr angenehm, ne? Und der macht logischerweise auch keinen Stress.
Also auch da ein pragmatisches Beispiel. Es gibt ja hier bei mir in der Nähe einen großen Konzern und die haben eine Relocation-Firma und das weiß ich aus erster Hand, weil ein Coachy von mir arbeitet da in der HR und die Relocation-Firma zahlt für die Expats für eine Einzimmerwohnung 1400 Euro warm.
Ja.
Und am Ende zahlt es der Konzern logischerweise.
Ja.
Völlig normal.
Ja. Ja, ja, ist echt... Also das Thema ist brutal
stark. Es ist riesig. Also ich glaube, es kommt auch immer mehr. Ich weiß nicht, ob wir uns schon mal drüber unterhalten haben. Ich habe ja viele Freunde, die waren länger in England oder Skandinavien oder sowas. Auf der Insel oder auch in Skandinavien ist das völlig normal, dass du voll möbliert anmietest über einen gewissen Zeitraum. Also da reist keiner an mit großem Gepäck oder irgendwas. Ne? Die gehen in voll möblierte Apartments, die sind ordentlich teuer. Muss man fairerweise sagen. In London weiß ich zum Beispiel, da wird ja wochenweise Miete bezahlt. Mhm. Aber es ist völlig klar, dass es dahin geht, dass man diese kleinen Apartments voll möbliert hat, voll ausgestattet, löffelfertig und dass ganz viele Leute, die auf der Durchreise sind, diese Dinger auch zu einem super Preis anmieten.
Ja, ja.
Also da bringt keiner seine eigene Küche mit oder irgendwas. Das ist völliger Blödsinn. Das ist in Deutschland noch so weit verbreitet. Kommt, glaube ich, durch dieses Thema Wonderflats oder durch diese Sachen, die wir alle gemeinsam machen, immer mehr, dass es dahin geht. Und ich kann es total verstehen, weil machen wir uns nichts vor. Menschen, die in so eine kleine Wohnung gehen, die sind doch meistens auf der Durchreise. Also eigentlich gibt es nur 2 Arten von Menschen. Entweder die sind auf der Durchreise, ne, weil sie irgendwie den nächsten Step in ihrem Leben machen, pendeln, sonst irgendwas. Oder die sind am Ende ihrer Reise. Weil halt aufgrund von gewissen Lebensumständen nicht mehr gehen wird als so eine kleine Wohnung. Und von den Omis, die Wohnungen, die sind auch fast alle möbliert. Die bringen keine eigenen Möbel mit.
Ja, ja. Genau, kann man, glaube ich, nur allen noch den abschließenden Tipp zum Thema Sondervermietung geben. Das ist sehr zielgruppenspezifisch und dadurch auch sehr lageabhängig. Man muss sich sehr genau überlegen. Ne? Also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, der Expat von einer großen internationalen Firma wird kaum im möblierten Apartment in der Burggrafenstraße sich einbringen.
Schwierig.
Und also muss man genau überlegen, was man wo macht. Aber gerade, ja, wenn man das raus hat, da ist gut was
drin. Ja, das ist ja zum Beispiel verrückt, weil Alfredi Quell ist ja jetzt nicht weit davon entfernt. Schräg dagegenüber ist ja diese japanische Hochschule oder irgendwas. Und ich glaube, dass man da zum Beispiel, wenn man das Haus einmal gerade zieht, super möbliert an diese japanischen Studenten oder asiatischen Studenten, weiß nicht genau, was es ist, super an die vermieten könnte. Und da weiß ich auch aus deren Kreisen, kenne natürlich auch viele Asiaten aufgrund der Tatsache, dass in Düsseldorf halt sehr, sehr viele von denen leben, die zahlen horrende Mieten. Also da gibt's halt auch ganz oft diese Konzepte, dass man sagt, hey, ich zahle nicht nur die Miete, sondern ich zahle eine Betreuung, weil mich hier jemand, also weil ich beispielsweise jemanden habe, der auch aus Asien kommt und der die Leute in dem Land hier einführt. Ne? Der sagt dann, hey, guck mal, geh da zum Friseur hin und da haben wir unser Kulturcafé und keine Ahnung, da ist eine tolle Bibliothek oder was weiß ich.
Ja.
Den Service zahlen die mit und für die ist es völlig normal. Also auch kleiner Wohnraum ist für die völlig normal. Ne? Das ist, ist okay. Sind sehr bescheidene, ganz, ganz tolle Menschen. Sehr reinlich auch. Also da kann man tolle Konzepte fahren.
Ja. Okay, lassen wir weitergehen. Wir haben ja einen vollen Zettel. Du machst deinen ersten Flip-Deal.
Oh ja, ich hoffe es. So,
wollen wir nochmal unterscheiden, du hast logischerweise schon Wohnungen verkauft.
Ja.
Aber jetzt kaufst du etwas gerade an,
was ich innerhalb von 12 Monaten wieder loswerden will.
Hast du dafür eine GmbH gemacht?
Ja, dafür mache ich eine GmbH. Das mache ich auch mit jemandem zusammen. Den lieben Hendrik, sei gegrüßt, weil der da ein bisschen mehr Erfahrung als ich hat.
Hendrik Klafke.
Mhm.
Ja. Habt ihr euch nicht ein Ziel gesetzt zusammen?
Ja, wir haben mal aus einer Bierlaune heraus eine Challenge gemacht, die ich im Nachhinein betrachtet aber eher albern finde. Wir haben gesagt, wer als erstes 10 Millionen netto auf dem Konto hat, der ist der Gewinner.
Also dort ich weiß nicht.
Bitte?
Auf dem Konto liegen quasi.
Ja, auf dem Konto. Ja, Nettovermögen wäre ich, also ne? Ja. Loan-to-Value wäre ich schon fertig, von daher. Ja. Im Nachhinein albern. Ne? Haben wir auch beide dann eingesehen. Ja. War dann halt so aus der Bierlaune raus und ist auch okay. Und daraus kam aber dann auch wieder, was ja verrückt ist, ne? Wieder so, hey, soll man dann nicht vielleicht zusammen daran arbeiten? Und dann hatte ich halt diesen Deal auf den Tisch bekommen in Düsseldorf. In einer vernünftigen Lage. Ja, 1320 Euro im Quadratmeter. Ich denke, das lässt sich sehen in Düsseldorf. Mit einem riesen Grundstück hinten dran.
Bitte? Düsseldorf, ich kenne mich nicht aus, aber 1320 Euro ist offensichtlich extrem günstig.
Ist gut, ja.
Aber wie kommt sowas?
Relativ witzig, das ist mir angetragen worden auf dem Immocation-Stammtisch.
Ach, schön.
Stand ein junger Mann vor mir, der liebe Alex, sei gegrüßt, und sagte, guck mal, was ich hier habe. Und ich habe das erst gar nicht ernst genommen, weil ich dachte so, das kann doch nicht sein, was ist das? Und dann habe ich es mir dann auf dem, bin ich nach Hause gefahren, danach habe ich es mir dann in Ruhe angeguckt und habe ihm direkt geschrieben, dass so, ey, voll krass, ne? Also der hat mir das Exposé geschickt von dem Makler. Da stand noch ein ganz anderer Preis drin und ich musste dreimal nachfragen, ob der Preis so weit runtergegangen ist. Schon wieder, ne? Und ja, dann habe ich halt den Makler angerufen, dann haben wir das besichtigt. Hatte mit dem Makler, muss ich fairerweise sagen, auch relativ schnell eine gute Basis. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sich schwer tut, nach 5 Minuten diejenige Person noch zu siezen.
Ja. Ja.
Also das kam so aus dem Affekt raus, dass wir uns so einfach geduzt haben.
Ja.
Weil wir auf einer Wellenlänge waren. Der hat auch Bock auf Immobilien, der kennt auch Immocation irgendwie, ne? Also war jetzt auch nicht, muss man fairerweise sagen, ist auch relativ zuträglich, wenn jemand Immocation kennt, für meine Immobiliendeals. Weil man vielleicht ein bisschen mehr Rapport dadurch aufbauen konnte. ja, und dann sind wir mit dem da durch und natürlich hat das Haus seine Herausforderungen, ne? Da ist ein Riss hinten an der Fassade, da müssen wir wahrscheinlich einen Statiker jetzt nochmal hinschicken, nochmal einen Stahlträger nachsetzen und so. Es hat ein wunderschönes, großes Grundstück, 1200 Quadratmeter, was wir abtrennen werden, wo wir versuchen, mit dem Max aus dem Coaching-Team Bauerwartungsland auszumachen, perspektivisch, dass wir es vielleicht irgendwann in 5, 6, 7, 10 Jahren projektieren können. Ja, und die Wohnung machen wir schick und dann verkaufen wir die hoffentlich für um die 3000 Euro der Quadratmeter.
Sehr, sehr cool. Bin gespannt, ja, cool. Wieso wird Basti zum Flipper, weil es Marktphase gut ist dafür jetzt?
Weiß ich nicht, ob die Marktphase gut ist. Also erstmal ist der Deal gut und ja, buy and hold mache ich ja auch viele tolle Sachen. Martin hat letztens irgendwann mal in einem Interview, Martin Richter, gesagt, die fetteste Kohle und den meisten Schub hat er eigentlich dadurch bekommen, dass er was verkauft hat.
Ja, ja.
Ich merke das bei mir gerade auch, weil kommen wir gleich noch zu, Ehegattenschaukel und an Kumpel eine Wohnung verkauf jetzt noch eine Wohnung an Kumpel, verkauf diese Burggrafenstraße in Essen. Das ist schon krass, was das mit dem Konto macht, ne? Und ja. Ich wäre nicht der Basti, wenn ich nicht irgendwann mal in den süßen oder sauren Flip-Apfel gebissen hätte. Das können wir dann beim nächsten Update machen, nächstes Jahr, kann ich dir sagen, ob das so eine gute Idee war. Aber es ist überschaubar, weil wenn wir das Ding im Bestand halten würden, weil wir es nicht verkauft kriegen und würden es marktgerecht vermieten, muss sagen, da sind irgendwie noch 3, 4 Wohnungen leer, das kommt uns natürlich auch zugute, dann ist das ein entspannter 7-8%er, ne? In Düsseldorf.
Ja, super, also super. Das ist ja immer wichtig dabei, ne? Also ich kann dir dann auch, wenn wir in einem Jahr zum Beispiel ein Update machen, kann ich dir auch noch viel mehr erzählen. Wir selber sind ja auch den Weg abgebogen und haben jetzt einige Handelsdeals gemacht, weil wir tatsächlich auch glauben, dass es jetzt gerade relativ günstig, man kann sehr günstig einkaufen, egal genau. Ob man es hält oder verkauft, aber es ist tatsächlich sehr günstig gerade. Es ist ein anderer Nervenkitzel, ne? Also der jetzt zu gucken quasi, das muss jetzt abverkauft werden und so, dann ist tut gut zu wissen, okay, man kann es irgendwie halten. Bei uns ist deutlich sportlicher noch. Wir haben nicht so hohe Renditen, weil das ja hauptsächlich Objekte in München sind. Da würde es, also wir können die halten, aber Spaß machen würde es nicht. Genau. Ja, schön. Also ich drücke die Daumen, hört sich nach einem sehr guten Deal an.
Ja, ich bin gespannt, wie gesagt. Ich lasse es dich wissen.
Ja. Bitte, genau. Ehegattenschaukel, erzähl
kurz. Ja,
was hast du gemacht?
Tolles Thema. Hab dieses Jahr die Ehegattenschaukel angewendet. Das sind 7 Wohnungen, die waren bei mir im Bestand. Die habe ich sehr, sehr günstig eingekauft, hier in Leverkusen und Langenfeld. Also alles gute Lagen auch. Vier Wohnungen davon sind hier 250 Meter von meinem eigenen Zuhause entfernt. Ja, und dann habe ich halt überlegt, verkaufst du die am Markt? Auch nee, auch weiß ich nicht. Und dann habe ich halt mal mit der Bank gesprochen. Und mit der Bank bei der E-Gartenschaukel ist ganz cool, wenn du irgendwie so auf 80% Beleihung kommst. Ne? Also wenn du sagst, hey, sagt mir mal einen Preis, das sage ich immer, wenn ich mit der Bank spreche, ne? Für wie viel würdet ihr die einwerten? Und dann lasst doch davon 80% nehmen als Kaufpreis. Dann seid ihr mit der Marktfolge super schick und wir haben eine tolle Einwertung und ihr könnt das easy durchfinanzieren.
Mhm. So, erklär nochmal, also ja. Länger als 10 Jahre im Bestand?
Ja, länger als 10 Jahre im Bestand, genau.
Damit du steuerfrei verkaufen kannst.
Genau.
Jetzt kauft sie Sarah, deine Frau.
Genau. Genau, 700.000.
Bitte? Ja, erzähl, Entschuldigung.
Also, kein Problem. 700.000 Euro Kaufpreis, 423.000 Euro Gewinn, steuerfrei. Das Schöne ist, die Immobilien machen aufgrund von Restnutzungsdauergutachten, also wer es nicht kennt, hoch und runter gebetet schon, man kann ein Gutachten machen, was die Abschreibungsdauer der Immobilie, die Restnutzungsdauer der Immobilie verkürzt. Die haben eine relativ hohe Abschreibung, weil da demnächst noch Sanierungsarbeiten anstehen, was steuerlich ja dann auch wieder gut ist. Machen die bei meiner Frau auf dem Konto 9.000 Euro plus im Jahr, machen aber fürs Finanzamt oder rein bilanziell 16.000 Euro minus. Und das ist natürlich ein Wahnsinns-Case, wenn man sagt, hey, ich habe über 10 Jahre aus etwas Geld rausgezogen, positiven Cashflow, verkaufe das dann an meine Frau, es bleibt weiter im Bestand, ziehe mir wieder über 400.000 Euro raus. Sie hat immer noch einen positiven Cashflow und die Dinger machen aber bilanziell Verlust.
Ja.
Also, Martin immer viel darüber geredet, ich bin ja so ein Typ, ich glaub's ja dann erst, wenn ich selber mache, ne? Ich war einfach baff. Ich saß da und dann kam die Kohle und es war einfach crazy shit. Also, ja. Kann man nicht anders sagen.
Nochmal ganz kurz, für 700 verkauft jetzt.
Ja.
Also, Sarah hat für 700.000 die Wohnung gekauft?
Ja, 7 Wohnungen.
7 Wohnungen für 700.000?
Genau.
Hat 80% davon finanziert?
Nee, die 700 waren schon die 80%. Die Bank hat irgendwie gesagt, 900, schieß mich tot und dann haben wir 700 gemacht.
Okay, also sie hat jetzt quasi 700.000 Schulden, die sich aber wieder von selbst abzahlen, wie du gerade erklärt hast, ja, weil positiver Cashflow übrig bleibt.
Müssen wir eine Sache noch ergänzen, meine Frau hat ja nur einen Teilzeitjob, die ist ja nur bei mir angestellt und verdient irgendwie nur 600-700 Euro im Monat. Warum geht das trotzdem? Weil ich natürlich eine selbstschuldnerische Bürgschaft gemacht habe bei der Bank, also ich hafte für ihren Kredit, für alle da draußen, die meinen, das würde nicht funktionieren. Das geht auch noch über einen dritten Weg. Du könntest über eine GmbH eine Patronatserklärung zum Beispiel machen. Das würde jetzt zu weit führen. Aber nicht, dass ihr meint, nur weil einer in der Beziehung Einkommen hat, ist der andere nicht finanzierbar. Das, ne? Also man muss das dann auch nicht zusammen machen oder so. Das geht über Bürgschaften super einfach. Sorry.
Ja. Okay, aber so zahlen sich quasi Schulden. Du hast dann von der Bank, also du hast dann 700.000 Euro jetzt auf dem Konto, die du wieder ins Arbeiten bringen kannst.
Ja, ich habe 400 irgendwas auf dem Konto, weil ich musste ja noch ein bisschen
Restschulden noch alles. Okay, genau. Das ist 400 irgendwas auf dem Konto, genau. Und okay, aber jetzt muss man quasi, dafür sind an der anderen Stelle auch wieder Schulden entstanden. Also man hebelt einfach nochmal, ne? Aber hat natürlich einen großen Steuervorteil, weil man die Schuldzinsen wieder absetzen kann und die Restnutzungsdauer zusätzlich gemacht, ist natürlich super.
Also das ist kein unendliches System, wenn man sagt, man möchte irgendwann mal den Deckel weghaben. Ne? Das ist im Prinzip, nimmst du immer wieder neues Geld auf.
Ja, genau.
Und ich glaube auch, dass das endlich ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich in 10 Jahren die Dinger wieder zurückschaukeln kann mit demselben Ergebnis, weil meine Frau sie mir dann für, keine Ahnung, 1,1 Millionen. Also ich glaube, das Spiel ist irgendwann in den Standorten, wo ich mich bewege, endlich.
So, was machst du mit den 400 irgendwas? Ferrari kaufen?
Also man muss fairerweise sagen, weil ich eine sogenannte Globalgrundschuld hatte, eine erweiterte Sicherungszweckerklärung, ist ein Teil davon in die Entschuldung von Immobilien geflossen, weil die Bank gesagt hat, hey, davon müssen wir jetzt noch 1-2 andere Wohnungen abbezahlen. Deshalb ist nicht das ganze Geld bei mir angekommen. Und ja, ein großer Teil davon ist in eine PV-Anlage geflossen, wo ich dann hoffentlich dann auch irgendwann mal das Geld von der Bank wieder refinanziert bekomme, was jetzt kurz vorm Abschluss ist, weil das ist ein ganz schön langer Prozess, da bist du ja auch eingeweiht und
hab
jetzt demnächst Einjähriges bei dieser PV-Anlage, die ich vorfinanziert habe.
Ja. Ja, genau. PV machst du auch logischerweise, um IABs zu ziehen und Steuern zu sparen.
Steuervorteil. Wäre ich allerdings jetzt mittlerweile ein bisschen vorsichtig mit. Also finde ich, ist immer noch ein guter Business Case. Muss man natürlich genau hingucken, weil Riesenmarkt mittlerweile, viele Scharlatane am Markt, viele Cases, die sich nicht rechnen. Und man ist abhängig vom Staat, ne? Also das, dieses Thema Einspeisevergütung, das ist halt staatlich. Und wenn es, also hat man ja dieses Jahr schon erlebt, dass, oder letztes Jahr, dass der Wirtschaftsminister hingegangen ist und gesagt hat, diese Autoprämie für E-Autos, die machen wir jetzt übers Wochenende mal schnell weg.
Ja.
Wenn man da irgendwann, aus welchem Grund auch immer, sagt, okay, wir kürzen das jetzt einfach mal um die Hälfte, dann ist der Business Case kaputt. Ja. Und deshalb würde ich niemals meinen gesamten Vermögensaufbau auf etwas richten, wo ich komplett vom Staat abhängig bin. Ne, bei Wohnen ist das anders. Wohnen ist ein Grundrecht. Das steht im Grundgesetz. Das wird es immer geben.
Ja.
Ne? PV-Anlagen ist nett, um ein bisschen zu hebeln, um ein bisschen Cash zu generieren, um wieder ein bisschen mehr Immobilien kaufen zu können, um ein bisschen zu diversifizieren, vielleicht auch um ein bisschen auf den grünen Trend aufzuspringen. Ne? CO2-neutral Strom produzieren finde ich jetzt auch keine blöde Idee, muss man auch fairerweise sagen. Ne? Also ich bin auch ein Freund von die Umwelt schonen. Und von daher, ja, ist das so ein bisschen Beimischung.
Ja.
Aber eigentlich reden wir ja über
Genau, nur ganz kurz erklärt für jeden, der nicht im Thema ist, ne, du kaufst eine PV-Anlage, dadurch bist du am Ende quasi Stromproduzent, dass du den Strom verkaufst du dann. Die PV-Anlage kostet logischerweise Geld, die musst du finanzieren, dann müssen die Stromerträge höher sein als die Bankrate, die dagegen läuft, ist klar. Jetzt ist die Frage, mit was für einem Strompreis rechnen wir über die nächsten 10, 20 Jahre. Das, was schön ist, man kann eine PV-Anlage, man kann ein IAB ziehen und die Hälfte der Anlage sofort abschreiben. Dadurch hat man einen großen Steuervorteil am Anfang, aber dadurch werden die Cashflows dann hinten raus auch schlechter quasi, je nachdem aber eben, was man für einen Strompreis bekommt. Und das, genau, muss man seine eigene Prognose haben. Für wie viel hast du das Kilowatt Peak gekauft?
1100.
Naja, gut.
Also okay, also, ne, jetzt nicht überbillig, aber auch jetzt nicht brutal teuer. Ist halt so ein Full-Service-Paket.
Genau, also man kriegt ja problemlos welche für 1400, 1500, wo die Rechnung in meinen Augen einfach überhaupt nicht aufgeht.
Nein, wie gesagt, auch viele Scharlatane gerade am Markt, die sich die Taschen voll machen wollen, muss man sehr, sehr genau hingucken. Das ist okay als Beimischung. Ich finde das gut. Also ich habe da auch bewusst jetzt nicht selber irgendwelche Dächer oder selber irgendwas projektiert oder so, weil ich will ja nicht noch mehr aktiv. Ne? Also ich habe ja mit meinen Immobilien Spielereien schon genug zu tun. Und da habe ich bewusst gesagt, okay, selbst wenn das ein bisschen teurer ist, möchte ich ein passives Produkt. Und da muss man fairerweise sagen, das ist es. Ne? Also da sitzt du morgens auf dem Klo und guckst in deine App rein und sagst, okay, gestern hat so viel die Sonne geschienen und dafür kriege ich garantiert dieses Geld. Und dann kriegt man einmal im Monat eine Rechnung, wenn es am Markt besser verkauft wurde. Und dann laufen die Dinger, was für mich in meinem Gesamtalltag angenehm ist als Beimischung. Ich würde das jetzt nicht machen, wenn das den gleichen Aufwand hätte wie Immobilien und dafür mehr Ertrag, weil ich einfach keine Lust habe, in noch einer Asset-Klasse wieder mehr Zeit gegen Geld zu tauschen. Ich will es ja eigentlich umgekehrt.
Und ich selber habe aber den Schmerz, keine Ahnung, wo der Strompreis in 10 Jahren ist. Also, wer da aber eine stabile Prognose für sich hat und sagt, da glaube ich dran, dass der deutlich höher ist als heute, dann geht der Case auf jeden Fall auf. Ne?
Ja.
Okay, lassen wir zurück zu Immobilien,
Marktphase
und speziell Akquise. Ich habe schon angekündigt, dass ich die Frage ein bisschen so formulieren will. Basti Ende 2021, wir wissen alle, die Zinsen waren sehr weit unten und die Immobilien waren sehr schwer zu bekommen und man ist meist im Bieterverfahren gelandet. Der Basti im Ankauf Ende 2021 gegenüber dem Basti im Ankauf jetzt viertes Quartal 2024. Wie verhält er sich anders?
Ja, also der ist erstmal reifer geworden und strenger zu sich selber. Damit ihm halt die Burg.
Das hat möglicherweise nichts mit der Marktphase zu tun, aber.
Nein, also grundsätzlich hat das mit der Entwicklung zu tun, ne? Und dass ich einfach sage, okay, die Marktphase ist jetzt für mich halt so, die Preise sind runtergegangen, beziehungsweise die Preise in den Portalen sind ja noch nicht total da, wo man am Ende einkauft. Ne? Also das Verrückte an solchen Marktphasen ist ja immer, du hast den Preis, der online steht, und es wird ja niemals irgendwo veröffentlicht, für was es am Ende zum Notar geht. Wenn das so wäre, glaube ich, wären die Preise schon viel stärker gefallen.
Absolut.
Also das ist ja teilweise irre, was man verhandeln kann. Ein ganz einfaches Beispiel, ich habe gerade 2 Wohnungen aus dem Bekanntenkreis im Ankauf, der hat das von seiner Mutter bekommen und der will das nicht mit den Immobilien und mit den Steuern. Das ist ihm alles zu viel. Das ist ein relativ total lieber Kerl, einfacher Typ, der möchte sich nicht mit diesem ganzen Kaufmännischen beschäftigen, will er mir verkaufen. So, da haben wir bei 385 angefangen und jetzt sind wir bei 265. Weil ich dem einfach relativ sachlich erklären musste, anhand von sehr vielen Fakten, und das musste auch erstmal ein bisschen in ihm arbeiten, dass er da vielleicht ein bisschen hochgegriffen hat. Woher kam das Hochgegriffene? Und jetzt kommen wir direkt zu einer Problematik. Seine Cousine hat ihm gesagt, Wohnungen da in der Lage sind das locker wert. Ja? Keinen energetischen Zustand berücksichtigt, nicht die Innenausstattung berücksichtigt. Also da hat die Mutter drin gewohnt, alles irgendwie so gefühlt aus 1970. Und das Problem haben wir halt häufig, ne? Also die Lise Müller möchte ihre Wohnung verkaufen und dann geht sie zum Kegelverein und dann sagt die Elsbeth, du, ich habe da in dem Haus ja auch eine Wohnung verkauft vor 2 Jahren und da habe ich 250.000 Euro für bekommen. Den Leuten das aktuell zu erklären, ist eine Mammutaufgabe. Weil das mit sehr viel Schmerz verbunden ist und das ist auch mit sehr vielen Emotionen verbunden und halt ein langer Weg, weil man das so häppchenweise machen sollte, ne? Also, ich für mich bin strenger geworden, die Marktphase ist, glaube ich, besser geworden. Ich glaube, der Engpass hat sich ein Stück weit im Markt verschoben. 2021 gab es Geld ohne Ende. Da hat jeder Geld bekommen, ohne Probleme. Auch teilweise egal wie viel und auch teilweise fragwürdig, für was für Projekte. Jetzt hat der Markt gedreht und wir sind so ein bisschen in dieser Krisenstimmung, obwohl ich davon eigentlich nichts hören will, weil ich finde, uns geht's allen immer noch verdammt gut in diesem Land. Vergleich zu anderen Ländern vielleicht. Ich glaube, der Engpass hat sich einfach dadurch verschoben, dass es jetzt viele Immobilien gibt, aber die Geldbeschaffung ist unheimlich schwierig geworden. Hm. Und auch der Prozess der Geldbeschaffung dauert teilweise ewig lange. Hm. Also, dass man mal, hat es ja letztens im Coaching-Team auch angesprochen, dass man da mal 3 Monate, 4 Monate, ich jetzt mittlerweile quasi 12 Monate auf Geld warte, ist relativ normal, dass das Zusatzsicherheiten, die zu bestimmten Zeitpunkten freigegeben werden, sollten dann auf einmal doch wieder nicht freigegeben werden. Thema Patronatserklärung habe ich jetzt das erste Mal gehört, ne? Also dass ich quasi mit meiner GmbH für mich privat bürgen soll, für eine GbR, die neu gegründet ist. Das sind alles so Sachen, Herausforderungen, die hattest du 2021 nicht. Da hast du halt einfach gesagt, ey, gib mal Geld. Ne? Also dieser ganze Prozess, wie bewerbe ich mich für Geld? Wie stelle ich mich bei der Bank dar? Wie kompetent komme ich darüber? Hat einen sehr, sehr großen Impact mittlerweile darauf, wie meine finanziellen Möglichkeiten sind. Und ich höre tagtäglich von Maklern, nö, das Objekt ist schon weg und 3 Wochen später, ja, die Finanzierung ist geplatzt. Hm. Was natürlich dazu führt, wenn man bonitätsstark ist, dass man anders verhandeln kann, weil ganz viele Leute im Markt halt dann nach 3, 4, 5 Monaten an einen Punkt kommen, wo sie sagen, okay, vielleicht endet jetzt demnächst auch mein Maklervertrag nach 6 Monaten. Dann mache ich besser den Deal jetzt so, das Ding ist weg, als dass ich da irgendwie, keine Ahnung, keine Kohle mehr verdiene. Ne?
Ja. Ja, also um es nochmal greifbar zu machen, du guckst selbstverständlich bei Immometrica.
Ja, natürlich.
Partner von uns, wirklich tolles Tool, weil man gut filtern kann, sortieren kann nach Quadraten.
Ja, es ist halt auch super pragmatisch einfach. Das ist für mich genau das Richtige. So wie, also ich, deshalb liebe ich ja auch Apple, ne, weil das halt kleine Kinder bedienen können und du kennst das wahrscheinlich von dir selber, ne?
Ja. Nee, also und jetzt stellen wir uns vor, in Immometrica, ich habe mein Suchprofil eingegeben, ich kann mir das jetzt alles sortieren lassen nach Kaufpreis auf dem Quadratmeter, Rendite, ich sehe vielleicht schon, wo irgendwie ein bisschen Verhandlungsspielraum besteht, weil ich sehe auch in dem Tool, dass der Preis 2-mal reduziert wurde. Jetzt, genau. Was tust du? Du meldest dich bei den Immobilien und gehst gleich mal ran mit, also finde ich spannend, die Immobilie, aber du siehst ja, zu dem Preis würdest du, hatten wir im Vorgespräch, du würdest auf gar keinen Fall unverhandelt gerade die Preise kaufen.
Nein.
No go. Okay. Das heißt, du willst 20% und mehr rund. Achso, übrigens, das wollte ich auch noch kommentieren. Das teile ich auch sehr, diese Ansicht. Ich habe gerade ein Video gemacht, was wir bald auch veröffentlichen mit quasi Preis-Update und habe so ein Chart genommen von den großen Portalen, wo man die Angebotspreise sieht, die dann irgendwie, ich glaube, knappe 10% runtergegangen sind seit der Zinserhöhung. Und das ist wirklich Quatsch auf einen Einzeldeal bezogen. Das kann nicht sein. Mit allem, was man hört aus dem Markt, sind die Preise deutlich runter. Wahrscheinlich gibt es noch Leute, die dann vielleicht auch Angebotspreise bezahlen, aber man will deutlich weiter runter. Wie machst du das jetzt, wenn du siehst, die Wohnung oder das Haus kostet 100.000 oder 1 Million? Wie machst du das, um gleich mal klar zu machen, ich will hier deutlich weniger zahlen? hast du da nicht Angst, dass jemand anders kauft oder wie gehst du vor?
Also die Angst, dass jemand anders kauft, das ist bei mir mittlerweile vorbei, weil ich bin ja in der glücklichen Situation, ich muss ja niemandem mehr irgendwas beweisen und ich muss auch jetzt nicht zwingend noch mehr Cashflow oder sonst irgendwas. Ne? Also wenn ich jetzt das Haus für 1 Million nicht kaufe, dann wird danach mein Leben nicht nachhaltig schlechter werden. Hm. Und aus dieser Position heraus, der Sicherheit, dass man es nicht tun muss, kriegt man natürlich ein anderes Selbstbewusstsein und wirkt, glaube ich, auch anders auf Menschen. Ne? Also ich kenne das von früher aus dem Vertrieb, ne? Wenn du jetzt unbedingt noch die Zahlen bringen musstest und hattest so groß, dass auf der Stirn stehen, ich muss jetzt hier den Abschluss machen, dann hat das meistens nicht geklappt. Und die Leute im Vertrieb, die ihre Zahlen schon voll hatten, die haben halt dann noch 20% mehr Deal gemacht im Endeffekt. Also erstmal rufe ich andere Immobilien an. Das heißt also, früher hieß es immer, okay, da ist eine Immobilie neu am Markt, schnell, 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 jetzt muss ich der Erste sein. Hm. Und heute ist es so, dass ich eher bei den Immobilien anfrage, die schon länger am Markt sind, weil ich halt der Meinung bin, dass es da einfacher ist, über ein Pricing zu sprechen. Ne? Also ganz einfaches Beispiel, du bist jetzt der Kunde, ich bin der Makler. Und ich komme zu dir und mache die riesen Lasershow, ja, und stell da Pappaufsteller und mach die super Show und sag, Mensch, Marco, deine Immobilie verkaufe ich dir für 500.000. Und du sagst, ey, Basti, super Deal, lass uns den Maklervertrag machen, du verkaufst meine Immobilie für 500.000. Jetzt ruft morgen der Stefan an, als Kunde, und sagt, Basti, super Idee, 400.000, wir gehen morgen zum Notar. Jetzt komme ich zu dir und sag, vergiss meine ganze Lasershow und was ich gestern alles abgerissen habe mit diesen 500.000 Euro, wir müssen mit dem Stefan für 400 zum Notar gehen. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, Alter, sei mir nicht böse, die Immobilie ist jetzt einen Tag im Internet. Lass mal abwarten, wer sich da sonst noch so meldet, weil gestern hast du gesagt 500, heute 400, passt nicht. Hm? Fühle ich mich gerade ein bisschen veräppelt. Wenn das ganze Spielchen aber schon 3 Monate im Netz ist und es ruft vielleicht faktisch gar keiner mehr an oder nicht mehr so häufig jemand an, dann ist, oder der Preis ist schon mal gesunken. Das kann man ja alles sehen. Ne? Also du kannst sehen, wann es inseriert wurde, kannst sehen, ob der Preis schon mal gesunken ist, kannst sehen, wie viel es unter Marktwert ist. Dann ist die Verhandlung eine ganz andere, weil wenn ich da anrufe, ist völlig klar, dass wir über den Preis sprechen. Und dann gibt es ja nur 2 Möglichkeiten der Motivation. Die eine ist, das sind so Leute wie ich, die lassen die Immobilie halt drinstehen, weil sie nicht juckt und irgendwann steht schon ein Dummer auf. Das ist dann die falsche Motivation, die muss ich relativ früh abklären, damit ich dann das Buch zumachen kann und den nächsten Deal. Ne? Also wenn ihr auf einen Basti trefft, der es nicht nötig hat zu verkaufen, dann klärt das ab, klärt die Motivation, macht das Buch zu. Ganz oft ist aber die Motivation ja eine andere. Ne? Also Unsicherheit, ich will das loswerden, ich weiß nicht, was mit dem ganzen Heizungsgesetz wird, ich weiß nicht, was mit irgendwelchen Konflikten in und um Europa wird. Und dann sind die Leute schon bereit, auf Geld zu verzichten. Abgesehen davon versuche ich denen halt immer zu erklären, schauen Sie mal, wann haben Sie die Immobilie gekauft? Und dann sagen die irgendwas, keine Ahnung, 1990 vererbt worden, was auch immer. Ich sage, guck mal, jetzt haben Sie 1990 dafür so und so viel D-Mark bezahlt. Und wenn Sie jetzt in der Marktphase verkaufen wollen, dann verdienen Sie ja immer noch Geld. Ne? Also ich ziehe Sie ja nicht über den Tisch, weil Sie machen ja von 1990 bis heute noch Gewinn, selbst wenn Sie meinen Preis annehmen, der vielleicht deutlich unter Ihrer ursprünglichen Vorstellung ist. Da müssen wir uns aber einfach dran gewöhnen, weil die Lösung in dieser Marktphase zu verkaufen, ist halt, man muss mit dem Preis runtergehen. Und wenn jemand das unbedingt in dieser Marktphase tun möchte, dann muss man halt damit leben, dass man nicht den letzten goldenen Nugget bekommt. Ne? Weil 2021, also ich erkläre den Leuten das auch sehr ausführlich, also deshalb sage ich ja, das braucht immer Zeit. Ne? Ich erkläre denen dann das mit den Zinsen, ne? Was heißt 1% Zinsen, was heißt 5% Zinsen, wie viel müsste der Kaufpreis runtergehen, damit ich monatlich die gleiche Rate habe, oder 4% Zinsen, 5 ist ein bisschen übertrieben. Dann erkläre ich denen das mit der Energieeffizienz, was man da alles tun muss, ne, um das auf ein gutes Level zu bekommen. Dann erkläre ich denen das ganze Thema mit der Heizung relativ ausführlich. Also versuche da auch sehr viel Dinge reinzubringen, die faktisch nachvollziehbar sind. Ne. Beweise teilweise durch Dritte, durch Banker, die sagen, hey, guck mal, ich kann dir für die Kiste nicht die Kohle geben. Es funktioniert einfach nicht. Ne. Wir kriegen es nicht eingepreist. Ne. Oder ein Energieberater, der sagt, ey, ganz ehrlich, du musst in die Bude nochmal, da weiß ich nicht, 200.000 Euro reinstecken, sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Und dann kommt so ein Prozess bei den Leuten über mehrere Wochen, vielleicht auch teilweise Monate, dass die sagen, hey, okay, ich will es jetzt trotzdem loswerden, ich sehe es aber ein, der hat mir das vernünftig erklärt, das funktioniert halt so nicht. Und dann kommen wir schrittchenweise, auch manchmal schmerzhaft, ne? Also es ist dann auch teilweise manchmal kurz vor Abbruch der Gespräche oder teilweise werden die Gespräche auch abgebrochen, die Verhandlungen, so dass man dann irgendwann dahin kommt, dass man sagt, okay, jetzt sind wir uns einig. Oder halt auch nicht. Also es hat halt auch was mit Fleiß und Masse zu tun. Ne? Im Moment ist halt viel, viel mehr Anfragen, viel, viel mehr reingeben als der übliche Marktteilnehmer vielleicht, um die Ergebnisse rauszukriegen.
Ne? Ja. Ja. Ja, kann man, glaube ich, also jeder, der 2021 schon aktiv war, kann sich den Unterschied jetzt selbst vorstellen, wo es um Geschwindigkeit und Bieterverfahren ging und jetzt viele Eisen ins Feuer legen, geduldig sein, nicht
die Beharrlichkeit, brutal halt auch, ne? Immer wieder in Erinnerung bringen ist auch so ein wichtiger Punkt, die Verkäufer und Makler und Maklerinnen, die vergessen euch. Ne? Ja. Also wenn man da nicht wirklich beharrlich immer wieder dran erinnert, hey, ich bin's, der Basti, und weißt du noch mein Angebot und guck mal, wie sieht's aus, die vergessen das. Ich habe einen Makler, also da habe ich jetzt auch Immobilien drüber gekauft, dem habe ich im Januar 270.000 angeboten. Hab gesagt, dafür gehen wir zum Notar. Und jetzt habe ich es für 250 gekauft und der wusste das gar nicht mehr. Hm. Also da immer wieder sich selbst ins Gespräch bringen, weil der gesamte Markt an sich ist ja schnelllebig und deshalb ist der auch sehr schnell vergesslich. Ja. Wenn ein Makler mit 10 Leuten sich unterhalten hat und ihr habt da nicht den massivsten Eindruck der Erde hinterlassen, und das kann man oftmals nicht, also das geht, wenn man psychologisch da ein bisschen geschult ist und wenn man mit Menschen ganz gut kann, aber ihr seid einer von vielen oder eine von vielen und da beharrlich dran zu bleiben und immer wieder zu sagen, das ist auch das, was ich teilweise im Coaching vermisse bei den Leuten, ne? dass die dann da einmal anrufen, einmal einen Preis abgegeben haben und dann sagst du, und jetzt? Ja, steht immer noch im Internet. Ja, willst du vielleicht nicht 6 Wochen später dich da nochmal melden? Wäre ja vielleicht eine Idee. Ja, aber ich habe doch da jetzt schon. Ja, nee. Sorry, das ist Arbeit. Du musst da leider nochmal anrufen.
Ja, schöne Überleitung, Basti. Ich wollte gerade erwähnen, die Immocation Masterclass. Du hast gerade gesagt, deine Coachings. Also wer jetzt denkt, Mensch, von Basti gecoacht zu werden, ist eine gute Idee. Wer noch nicht weiß, was die Masterclass ist, wir haben ein 6 Monate Ausbildungsprogramm, Institution am Markt, würde ich sagen, seit vielen Jahren da. Wir sind eine Bildungseinrichtung. Wir haben den Basti. Wir haben aber auch in Summe 20 Coaches, begleiten die Leute sehr intensiv mit Präsenzworkshops, so großem Online-Learning, kleinen Masterminds, Webinaren und so weiter. Am 23.11. startet die Bewerbungsphase unter immocation.de/masterclass. Also wer den Podcast jetzt hört und denkt, der gerade rausgekommen ist, der kann sich noch nicht bewerben, sollte sich aber das Datum vormerken, weil wir dann die Plätze vergeben für die Masterclass 2025. Und Plätze sind immer sehr schnell weg und macht Sinn, sich auf jeden Fall den Termin zu merken und sich da gleich zu bewerben. So, jetzt Zahlen, Portfolio-Update, wo du in Summe stehst. Ich darf ich ja alles direkt fragen. Ich weiß, die Leute interessieren Zahlen, interessieren mich auch. Also für wie viele Millionen hast du Immobilien?
Also aktueller Wert, konservativ, von der Bank geschätzt, um die 20 Millionen Asset.
20 Millionen Immobilien wert?
Ja.
Schulden?
12,5, okay. Also man muss natürlich fairerweise sagen, das hat sich auch mit dem Cashflow, mit den Schulden und so jetzt natürlich ein bisschen verschoben durch die Ehegattenschaukel, weil dadurch habe ich ja den Loan-to-Value, den Verschuldungsgrad im Prinzip verschlechtert dieses Jahr.
Ja.
Um knapp 1 Million, ne?
Ja. Ja gut, aber ist ja super. Was glaubst du, für wie viel, das ist ja natürlich jetzt sehr schwer, aber für wie viel hast du die 20 Millionen eingekauft?
Boah, weiß ich nicht.
Also wahrscheinlich für vielleicht auch 12 oder sowas, ne?
Ja, wahrscheinlich kommt das um den Dreh hin.
Oder ein bisschen mehr, vielleicht 13, 14 oder keine Ahnung. Ja. Aber die sind auch im Wert gewachsen, ne? Also gestiegen.
Also ich glaube, das müsste ich mal genau nachgucken. Ne? Kann ich dir jetzt aus dem Kopf
sagen. Aber kann man sich vorstellen, dahinter stehen 180 Wohnungen, haben wir vorhin gelernt, ne?
Irgendwie sowas, ja. Okay. Müsste jetzt nochmal genau nachzählen, weil wie gesagt, ein paar verkauft, ein paar jetzt wieder eingekauft, ein paar verkauft. Das ist immer so plus minus. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt, deshalb ist es immer so plus minus 5 Wohnungen, würde ich mal tippen, treffe ich da relativ genau.
Ja. Mieteinnahmen im Jahr?
Insgesamt marschieren wir jetzt straff auf 1 Million zu.
1 Million. Und Bankrate im Jahr?
Ich habe nach allen Kosten Cashflow 22.000 im Monat.
22.000 im Monat sind 250 im Jahr. Cashflow nach allen Kosten. Das heißt, du hast vielleicht 400.000-500.000 Euro Bankrate. Mhm. Hast dann noch Kosten, da bildest du Rücklagen?
Ja, das ist mit Rücklagenbildung, das ist natürlich auch in den WEGs, die Hausgelder und so weiter und so fort. Ne?
Aber das ist, machst du immer noch, du hast immer gesagt, fand ich wirklich so geil. Du sagst, Miete, dann geht die Bankrate weg und das, was übrig bleibt, ist ein Drittel fürs Finanzamt, ein Drittel für die Immobilienrücklage, ein Drittel für dich zum Rausziehen.
So sieht's aus.
Das ist einfach.
Das Finanzamt-Thema habe ich mittlerweile ein bisschen optimiert, sagen wir mal vorsichtig.
Ja, ja, gut, aber du gehst so quasi grob von der Logik vor, weil da kann man es ja zu Tode rechnen und optimieren. Aber du würdest quasi von, also Miete minus Bankrate, das, was übrig bleibt, ein Drittel davon, das nimmst du als Cashflow für dich.
Ja, also wenn du es genau rechnen würdest, wäre es Warmmiete minus Hausgeld, weil da hast du ja noch die Umlage, nicht umlagefähigen Nebenkosten abgezogen, minus Bankrate, das, was dann übrig bleibt. So.
Ziehst du den Drittel raus?
Ja, hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Also ich kann mir so 10 Scheine, kann ich mir rausziehen im Monat. Die brauche ich aber nicht, muss man fairerweise sagen.
10 Scheine im Monat, wie kommen die in deine private Sphäre?
Naja, indem ich mir die auszahlen lassen würde, ne?
Also du, wie viel von da sind denn in den GmbHs von dem
Monat? Ja, wenig, wenig.
Ah, okay.
Also die GmbH-Thematik packe ich gar nicht an, ne? Da mache ich jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal Ende des Jahres eine Entnahme mit Halbeinkünfteverfahren. Das kann der Martin Richter dann auch nochmal genauer erklären, ne? Also man generiert finanziellen Verlust oder buchhalterischen Verlust auf der privaten Seite und deshalb kann man übers Halbeinkünfteverfahren relativ günstig aus der GmbH Geld rausziehen. Diesen Verlust generiert man natürlich über IABs, wahlweise über irgendwelche Restnutzungsdauergutachten, die man macht.
Okay, aber das meiste davon hältst du privat, das heißt, ja. Du zahlst darauf auch ganz ordentlich Steuern erstmal auf die Mieteinnahmen.
Theoretisch schon, ja.
Ja, jetzt haben wir ein paar Sachen gehört, warum du dann doch wieder privat auch Verluste generierst. Und kannst aber quasi, du hast 10.000 Euro Cashflow im Monat, die du dir so sicher rausziehen kannst, dass genug auf den Mietkonten Rücklagen liegt für alles, was da kommt und so weiter.
Ja, ja.
Okay. So, jetzt sagst du, die 10.000 brauchst du gar nicht zum Leben im Monat. Das ist schon mal gut. Und kaufst jetzt aber 70 Wohnungen.
Ja.
Warum?
Ja, weil es mir angeboten wurde. Also einmal dieser Flip-Deal, das sind ja irgendwie schon mal, keine Ahnung, 12 Einheiten oder was. 10, ja. 12 Einheiten meine ich. Und dann dieses Haus in Wuppertal, das wurde mir angeboten, relativ teuer. Also das kam irgendwie mal von 900 und dann haben wir uns auf 660 geeinigt. Ja, dann aus der WEG noch ein bisschen was raus angeboten bekommen, ne? Also wo ich dann jetzt auch die absolute Mehrheit habe in der WEG. Das ist auch was mich reizt, einfach mal der Bestimmer da zu sein und trotzdem nicht alles bezahlen zu müssen. Ja, und dann hast du ja Roti meine Telefonnummer gegeben.
Ja, richtig, richtig.
Der dann gesagt hat, du in Remscheid, beziehungsweise mit Norman bin ich ja viel in Kontakt, du in Remscheid, das haben wir keinen Bock zu betreuen, das ist irgendwie so ein Abfallprodukt hier von unserem Portfolio, willst du das nicht für einen coolen Preis kaufen und wir wissen, du machst den Entwicklungsjob da und das sind dann nochmal 40 Einheiten in 5 Häusern und so kommt das dann zusammen, ne?
Ja.
Das ist halt brutal, weil das, was ich jetzt einkaufe, alleine macht schon wieder alles zusammen, lassen wir den Flip-Deal außen vor, wenn es durchentwickelt ist, deutlich über 10.000 Euro Cashflow.
Das Remscheid-Haus von Roti, weil das habe ich ja zumindest mitbekommen.
5 Häuser.
Wie bitte?
5 Häuser.
Ja, das hältst du.
Ja, das wird so ein verkappter Buy-and-Hold-Flip. Ne? Also das kaufe ich in eine GbR rein, da müssen auch 14 Wohnungen saniert werden, neu vermietet werden, da ist ein Entwicklungsjob zu tun. In der GbR kann ich natürlich in dieser Phase sehr, sehr viel steuerlich geltend machen. Auch Restnutzungsdauergutachten und so weiter und so fort. Und wenn das ausentwickelt ist, perspektivisch in 3 bis 5 Jahren und vom Cashflow auch da ist, wo ich das gerne hätte, würde ich die GbR in eine GmbH umwandeln, was ja mittlerweile relativ einfach geht nach neuester Gesetzgebung. Und dann überlege ich schon, die GmbH eventuell als Share Deal dann abzustoßen. Mit Gewinn. Das ist so ein, also ich bin gerade, du merkst, ich bin ein bisschen in so einer Experimentierphase. Ne? Klar mache ich immer noch die klassischen Themen, aber halt so ein Fix und Flip und so ein Mittel, ne? Buy and Hold und entwickeln und dann wieder verkaufen, habe ich jetzt auch mal Spaß dran. Also bin der Basti von 2021 insofern ein anderer, dass ich davon weg bin, dass ich das alles für die Ewigkeit halten muss. Ich habe mich sehr stark einfach mit dem Gedanken mittlerweile angefreundet, dass man Sachen auch mal wieder rausverkaufen kann, wenn man einen guten Preis dafür bekommt und fühle mich damit total fein, weil es sehr viel Druck von mir selber nimmt, den ich mir selber gemacht habe.
Ja, sehr schön. Ja. Es gab auch mal den Basti, der hätte schon gern auch mal 1.000 Einheiten gehabt.
Den gab es mal, ja.
Den gibt es jetzt nicht mehr, ne?
Den habe ich beerdigt. Vorerst. Nein, ich weiß.
Weil es aber unnötig ist, oder?
Sagen. Also es kommt ja wieder das Thema, was ist mit über 300 Einheiten, dann kannst du das irgendwie anders vererben und so gibt es ja auch Thematiken, Steuerrecht.
Muss aber in einer GmbH sein, ne?
Muss in einer GmbH sein, ist dann die Frage, wie kommt man da hin und so weiter und so weiter. Ich weiß es nicht, Marco, ich weiß es wirklich nicht. Hättest du mich Anfang des Jahres gefragt oder hättest mir gesagt, wir sitzen Ende des Jahres hier oder im Herbst diesen Jahres hier und ich kaufe 70 Einheiten, dann hätte ich dir wahrscheinlich kräftig in den Arsch getreten. Und gesagt, du hast sie nicht mehr alle.
Ja.
Ja, jetzt sitzen wir wieder hier und ich habe es wieder nicht geschafft zu konsolidieren. Ja. Ich sehe die Projekte allerdings mit einer anderen Emotion dahinter, das muss man einfach sagen. Ne? Also ich bin deutlich distanzierter mittlerweile. Die Käufe sind brutal gut. Ne? Also wie gesagt, Düsseldorf 1.300 Euro der Quadratmeter, Essen 1.000 Euro im Quadratmeter, Wuppertal 750 Euro der Quadratmeter, Remscheid 550 der Quadratmeter. Das sind halt auch alles Dinge, da kann ich nicht nein sagen, es geht nicht. Der Case ist zu geil.
Es geht mir aber auch so, also wir sagen so oft und da stehe ich wirklich 100% dahinter, erstmal fuck Market Timing. Also wenn du Altersvorsorge betreiben willst, Wohnung kaufen willst, kauf regelmäßig und ständig Wohnungen. Du wirst nicht den optimalen Zeitpunkt treffen. Du wirst immer, solltest immer versuchen, unter Markt einzukaufen.
Cost-Average-Effekt, ganz entspannt, ne? Häppchenweise.
So, genau. Also, das ist erstmal ganz normal und gilt für jeden, der gerade sagt, ich stehe für die ersten Wohnung oder habe gerade 5 oder irgendwas. Und wir haben dann ja auch angefangen, jetzt noch nebenbei Handelsdeals zu machen. Wir sagen, also langfristig ist das Spiel sehr wahrscheinlich sehr gut gewonnen. Ne? Da zahlen sich ein Haufen Immobilien von selber ab, das ist alles super. Aber ja, jetzt kann man Geld auch kurzfristig ans Arbeiten bringen. Und ich habe einfach, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich habe einfach schon diese Marktphasen-FOMO gerade, weil jetzt sind die Zinsen ja wieder ein bisschen runter. Du merkst, dass die Käufer aus den Löchern kommen. Du merkst aber noch gerade auch bei Häusern, du kannst echt richtig gute Deals jetzt machen.
Ja.
Und ich denke mir, was man jetzt mitnimmt, weil so viele Leute auch nicht finanzierbar dann waren und die größeren, ne? Also ich rede jetzt von großen Paketen auch und so, wo du merkst, das tröpfelt jetzt langsam runter, kommt irgendwie alles auf den Markt, ne? Dass eine Vonovia, LEG und Co. Liquidität erstmal aufbauen müssen und eigentlich immer noch im Verkauf sind und du selber kannst jetzt günstig einkaufen, während Zinsen wieder ein bisschen runtergekommen sind, löst schon in mir aus, was man jetzt mitnimmt, ist schon geil, weil ich weiß nicht, ob das in einem Jahr oder in zwei noch geht.
Ist so. Bin ich völlig bei dir. Also bei mir auch ganz verrückt. Ich versuche jetzt all diese Deals zu closen, noch im Oktober jetzt. Mhm. Die Finanzierungen sind gesichert, aber ich habe die Finanzierung alle nicht unterschrieben, weil ich mit meinem Banker gemeinsam gerade zocke, dass vielleicht bei der nächsten Zinsentscheidung nochmal ein Häppchen runtergeht und wir uns dann nochmal entspannter Richtung 3,5 oder drunter bewegen. Weil aktuell bin ich so bei 3,75, 3,8, 3,9, also ne, unter der 4 auf jeden Fall schon, teilweise 4,1, aber es ist gerade so, also die Deals sind geclosed, gefühlt zu den teuersten Zinsen dieses Jahres, ne, so Marktphase teuerster Zins, deshalb sehr, sehr günstiger Preis. Und auf der anderen Seite warte ich jetzt aber nochmal ab, weil ich hoffe, dass ich irgendwie bis 31.12., wenn dann die ganzen Eigentumsübergänge sind, nochmal ein Zinshäppchen mitschneiden kann. Also bei mir ist gerade auch, wie du sagst, elementar verrückte Marktphase, also richtig, richtig geil.
Ja.
Und da können wir beide halt nicht nein sagen. Also ich sage genau wie du, ganz oft nein, viel öfter, bin auch viel strenger, aber irgendwann kommst du mittlerweile an die Deals, also ich tu mir leid, ich komme da nicht mehr vorbei, das geht nicht. Da braucht mir auch keiner erzählen, ja, warte doch, bis das in Remscheid 300 Euro im Quadratmeter kostet, keine Ahnung, nein, Mann.
Ja.
Das ist auch schon zu krass billig.
Passiert möglicherweise auch einfach nicht, ne? Also das ist schon wirklich billig jetzt, ja.
Und mir geht's doch gut mit den Dingern. Guck mal, es ist alles ordentlich unter Marktwert und vernünftig eingepreist. Es sind alles faire Deals, es ist alles mit den Leuten besprochen, alle sind happy damit, keiner fühlt sich irgendwie verarscht, ne? Also ethisch-moralischer Kompass ist mir auch immer wichtig. Ich bin jetzt hier nicht der Oma-Abzieher, ne? Düsseldorf war übrigens mit einer der ausschlaggebenden Punkte, warum wir das bekommen haben, obwohl andere mehr geboten haben, weil wir der Dame direkt nach dem Notartermin Geld überweisen, weil die so knapp bei Kasse ist, ne? Die wohnt selber in dem Haus. Und dann habe ich von mir aus angeboten, Mensch, hier in der Wohnung sieht's nicht so toll aus, sollen wir da nicht mal 10 Scheine locker machen direkt nach dem Notartermin, was wir notariell natürlich auch vereinbaren, damit die mal wieder durchatmen kann und damit mal hier mal eine Putzkolonne kommen kann und damit die mal einen Kühlschrank voll machen kann. Und das fand die so wertschätzend, dass die sich gegen andere Verkäufer entschieden haben.
Ja.
Obwohl die mehr geboten haben. Der Makler fand das auch mega halt. Ne? Der hat auch gesagt, ey krass, dass ihr so aus euch rausgeht und so Sachen macht und so, hätte er halt selten gehört, ne?
Ja. Cool. Basti, danke für ein großes Update. Wer nicht genug hat von Basti, ich habe es dir vorhin gesagt, du warst in einem Podcast, der heißt Unscripted. Ziemlich cooler Podcast, da gibt's 3 Stunden Basti. Wo ich selber auch gemerkt habe, so, also das ist eher Immobilieneinsteiger, also wer das schon alles ein bisschen gehört hat, der hört da möglicherweise die ein oder andere Wiederholung, aber das ist 3 Stunden lang einmal deine Immobilienreise quasi erklärt mit vielen, vielen Tipps für Einsteigern, mit einem ganz tollen Moderator. Ich kann den Podcast vorher nicht. Du meinst, du warst danach am Schwitzen, weil 3 Stunden schon lang ist und der auch ein paar fiese Fragen gestellt hat. Also es ist
ja fiese.
Ja. Ja, ja. Also ist auf jeden Fall auch hörenswert. Genau. Wir machen Schluss und machen dann wieder, ja, wahrscheinlich in ungefähr einem Jahr das nächste große Basti. Ach so, und selbstverständlich gibt es sich ja als Speaker auf dem Festival.
Oh ja.
Kann man die auch noch sehen. Genau. Danke, Basti.
Bis zum nächsten Mal. Marco, vielen lieben Dank. Hat wieder mal Spaß gemacht.
Mir auch. Ciao.
Ciao.